Ja, wenn man über Indianer nachdenkt, dann kann man nicht anders als Winnetou schauen. Ich weiß, die jüngere Generation sagt, was ist denn das jetzt? Aber da geht mir immer das Herz auf. Und immer um die Osterzeit, da kommen ja die Winnetou-Filme. Und ihr glaubt es nicht, ich schaue sie fast jedes Mal. Sonst schaue ich einen Film nur einmal, weil das ist langweilig. Aber bei Winnetou, da muss ich es immer wieder tun. Und weil das ist ja alles aus dem wilden Westen. Und ich hatte mal vor ein paar Jahren jetzt die Gelegenheit, das erste Mal dahin zu reisen, in den wilden Westen, um das zu schauen, wo diese Indianer gelebt haben. Und wo auch diese Filme ja gedreht wurden, im wilden Westen und natürlich mit ihren Städten. Und als ich dann dort ankam, war ich schon ein bisschen ernüchternd. Weil der wilde Westen war so. Und der wilde Westen war gar nicht der wilde Westen. Wisst ihr, wo es war? Ja, genau, ehemalige Jugoslawien, in Kroatien, da sind da diese Kirka-Wasserfälle und so weiter. Also, und trotzdem, wenn ich die Filme schaue, glaube ich immer wieder, es ist im wilden Westen, weil es sind ja die Bilder aus dem wilden Westen. Aber es ist eigentlich der wilde Süden. Aber scheinbar lassen wir uns gerne mal täuschen, wir Menschen. Darüber möchte ich einen Augenblick verlieren. Ist das, was du zeigst und das, was du bist, ist das das Gleiche? Gute Frage. Ich möchte darüber sprechen, ein paar Gedanken, Veränderung ist möglich. Oder Umwandlung ist möglich. Vor einem Monat haben wir Ostern gefeiert. Das ist eigentlich das Fest der Veränderung. Als etwas, was unmöglich ist, nämlich dass ein Toter lebendig wird, wird deutlich, es ist möglich. Könnte es sein, dass das, was du vielleicht im Moment darunter leidest, was sich nicht verändert, sich doch verändern könnte im Hinblick auf dessen, was da geschehen ist an Ostern, dass sogar aus dem Tod wieder Leben entsteht? Warum ist das so wichtig? Ich glaube, wir sind wahrscheinlich nicht nur da diese Filmausschnitt, den wir gesehen haben und dieser Pierre Brice und ein grandioser Schauspieler, er ist inzwischen verstorben. Manchmal sind wir auch geniale Schauspieler in unserem Leben als Christen. Ich habe ein Wort gefunden aus dem Sprüche 4, Vers 23. Da sagt einmal der Salomo zu seinem Sohn, ich stelle mir vor, sie saßen in ihrem Wohnzimmer, der Salomo war ja König, ein sehr bekannter König, ein einflussreicher König, und er saß in seinem Wohnzimmer seinem Sohn gegenüber und sagte, lieber Sohn, vor allem behüte dein Herz, es beeinflusst dein ganzes Leben. Mein Sohn, höre auf mich. Sieh zu, dass dein Herz auf dem richtigen Weg bleibt. Und dann saß der Sohn auf der anderen Seite und sagte, Vater, wisch zuerst vor deiner eigenen Tür. Wenn ich dein Leben anschaue, dann wäre es gut gewesen, du hättest das getan, was du mir nun sagst, was ich tun soll. Woher kommt es denn, dass du mit diesen Frauen und diesen Geschichten und? Ich habe den Eindruck, du bist mit deinem Leben nicht so recht zurechtgekommen. Hättest nicht lieber du dieses Wort zu Herzen nehmen sollen? Behüte dein Herz. Und der Salomo sitzt auf der anderen Seite und er weiß ja ganz genau, dass es so ist und sagt, mein Sohn, du hast ja recht. Du hast recht. Und ich will dir gar nichts vorspielen, du hast recht. Ich habe mein Leben an vielen Orten nicht im Griff gehabt. Ich habe nicht auf mein Herz geschaut. Ich habe es nicht bewahrt. Ich habe nur nach meiner Lust und nach meiner Begierde gelebt. Und ich habe so viel Leid über viele Menschen gebracht, über diese Frauen und Nebenfrauen. Das war nicht gut. Und deshalb sage ich dir aus dem heraus, mach es doch anders, behüte dein Herz. Es beeinflusst dein ganzes Leben. Und der Sohn sitzt nun hier und sagt, deine Ehrlichkeit, das finde ich toll. Dass du das nicht überspielst, wie das gewesen ist. Und dass du nicht irgendwie den Macho zeigst, sondern auch ehrlich bist. Dass du dein Leben eigentlich nicht im Griff gehabt hast. Wie oft denken wir, der soll mir ja nichts sagen. Wenn ich das Leben anschaue, dann ist meines noch lange gut genug. Ist eigentlich blöd, oder? Habt ihr auch schon gemerkt, dass man eigentlich von den dümmsten Fehlern der anderen am meisten lernen könnte? Aber stattdessen entschuldigen wir und sagen, ich bin noch lange gut genug, wenn ich dieses Leben anschaue. Nein, vielleicht können wir lernen. Und deshalb finde ich der Salomo, ich finde es toll, dass der Salomo trotzdem in der Bibel steht. Ich bin fast überzeugt, wenn du so ein Leben gehabt hättest oder hast wie der Salomo, du würdest nicht hier sitzen. Entweder bist du freiwillig gegangen oder man hätte dich gegangen. Also, weil du passt da nicht rein. Aber eigentlich passen wir genau da rein. Weil nur da kann Veränderung geschehen. Wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen wir Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft der Heiligen. Was ist die Gemeinschaft der Heiligen? Es heißt dort eben nicht die Gemeinschaft der Scheinheiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen, das sind die Menschen, wie Salomo gesagt, ich hab's nicht auf die Reihe gekriegt. Das Leben in manchen Dingen. Aber er war ein Heiliger, weil er gottgehörig war. Mit all seinen Brüchen im Leben. Und wir könnten uns überlegen, ja, gäbe es eine Möglichkeit, dass es vielleicht doch anders wird? Ich möchte uns einen Text lesen, wo ich überzeugt bin, dass das eben möglich ist. Dass unser Herz verändert werden kann. Anders geprägt werden kann. In Römer 12 habt ihr sicher schon oft gelesen, diesen Abschnitt. Dort heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere, oder andere übersetzen sagen, ermahne ich euch, nun, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Dies ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch umprägen, lasst euch verändern. Und jetzt, wenn man hineinschaut, und das habe ich mal getan, diese verschiedenen Bibelstellen mal angeschaut in anderen Übersetzungen. Ich muss wechseln. Hier heißt es, ich habe ein paar Übersetzungen hier aufgeschrieben und etwas stellt ihr dann fest. Hoffnung für alle sagt, sondern ändert euch. Elberfelder, sondern werdet verwandelt. Der Schlachter sagt, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Die Einheitsübersetzung sagt, wandelt euch. Die gute Nachricht sagt, lasst euch viel mehr von Gott umwandeln. Und die neue Genfer Übersetzung lernt in neuer Weise zu denken. Was fällt uns auf? Das ist ja ein Widerspruch in sich, oder? Eine aktive Passivität. lasst euch verändern, und die anderen sagen, verändert euch. Beides kommt vor. Was ist nun richtig? Was ist richtig? Es kann doch nur eines geben. Entweder geschieht es oder ich muss es tun. Oder? Wie könnte man es denn hier verstehen? Wie soll das geschehen, diese Veränderung? Was meint ihr? Wenn ich am Morgen aufstehe, ich sage es ein Beispiel, wenn ich am Morgen aufstehe, gehe ich unter die Dusche. Aber diese Viertelstunde, die finde ich immer blöd, dass mit ihr verloren geht. Also gehe ich schnell in die Dusche, lasse die Dusche laufen und gehe noch mal eine Viertelstunde ins Bett. Hauptsache, es duscht. Hauptsache, es duscht. Das Wasser läuft, die Dusche ist in Aktion und ich habe noch meine Viertelstunde Schlaf. Jetzt merken wir zwischen, lass dich verändern. Mein Teil ist, ich stelle mich unter diese Dusche. Ich hab die Leitung nicht gelegt, ich habe nur den Wasserhahn angedreht. Ich weiß manchmal nicht mehr, wie das Wasser kommt. Bei uns kommt es jetzt vom Irchel da bei Winterthur. Aber ich mache das nicht selber. Aber ich muss selber darunter stehen. Sonst kann ich jedem erzählen, heute Morgen, ihr würdet meine Frisur ansehen, wenn ich nicht geduscht hätte. Hey, ich habe heute Morgen geduscht. Da sagt er, ja okay, es hat geduscht. Das würdet ihr mir sagen. Und ihr hättet recht, aber ich habe nicht geduscht. Nur es hat einfach geduscht. Lasst euch verändern oder lasst es geschehen. Und das ist eigentlich so irgendwie ein bisschen banal ausgedrückt, dieser Vers. Mein aktiver Teil, ich gebe mich dem hin, dass diese Veränderung geschehen kann. Ich habe das an einem Bild, möchte ich euch zeigen. Wissen wir alle, Raupe, diese tollen Viecher, die lieben wir alle. Und die werden immer schöner. Ja, die werden immer schrecklicher durch die Veränderung. Und am Schluss dieser schreckliche Schmetterling von dieser schönen Raupe. Habt ihr gewusst, das Wort, das hier gebraucht wird, Metamorphose. Dieses Wort wird hier bei Paulus im Römerbrief gebraucht. Lasst euch metamorphieren. Also ich sage das jetzt einfach so. Dieses Wort metamorphieren. Dieses Wort wird gebraucht für das, was hier geschieht. Und wisst ihr, was hier geschieht? Hier geschieht eine Veränderung von 360 Grad. Das gibt, von dieser Raupe gibt es eine bloße komische Suppe, ein komisches Gewusel und daraus geschieht etwas ganz Neues. Das ist genial in der Natur. Es braucht zwar das andere, aber das ist nur eine Suppe, das ist irgendein komisches Zeugs. Und warum kommt dieser Schmetterling raus? Warum wird aus der Raupe ein Schmetterling? Eine Frau hat mir folgende Geschichte erzählt, gesagt, ich kam einmal zu mir und sagte, muss ich was sagen? Ich habe mit meinem Kind ein Experiment gemacht. Wir haben eine Raupe genommen und dann hat sie sich verpuppt und die haben wir im Keller getan. Und während dem Winter kam uns plötzlich die Idee, komm, wir holen die ins Wohnzimmer hoch. Die haben die im Winter. Und die haben die ins Wohnzimmer geholt, diese komische Puppe hier. Und er in kurzer Zeit ist die aufgebrochene Schmetterling ist rausgekommen. Wisst ihr warum? Licht und Wärme. Die hat sich gar nicht selber angestrengt, diese Puppe. Jetzt will ich raus, jetzt will ich Schmetterling werden und jetzt muss ich alles tun. Nein, Licht von außen, der richtige Einfluss, hat diese Veränderung bewirkt. Kommen wir wieder zurück zu diesem Vers. Lasst euch verändern. Was sagt Paulus, Apostel Paulus im ersten Vers? Woran orientiert ihr euch? Und hier heißt es, unterstellt euch nicht den Gesetzen dieser Welt, sondern unterstellt euch den Gesetzen vom Wort Gottes. Das heißt, gebt euch diesem Einfluss hin. Es hat mal jemand gesagt, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Sage mir, was du konsumierst und ich sage dir, wer du bist. Es wird einen Einfluss haben auf unser Denken. Und jetzt sagt hier Paulus, er sagt, verändert euer Denken. Was würde uns eigentlich logisch erscheinen? Verändere dein Verhalten. Mach dein Verhalten christlich, dass alle sehen, dass du christlich bist. Ein völliger Blödsinn. Weil spätestens dann, wenn es Druck gibt, wirst du dein christliches Verhalten auf die Seite legen und ganz weltlich dich an der Welt orientieren. Weil dein Inneres nicht verändert ist. Es ist wie eine Kulisse. Und die sieht gut aus beim richtigen Fokus. Aber geh auf die nötige Nähe oder Distanz. Dann wirst du sehen, das ist ja nur eine Kulisse. Und das merkst du wahrscheinlich selber in deinem Leben und ich auch. Es gibt immer wieder Situationen im Leben. Da gibt es Menschen, die wissen, wo sie hinstehen müssen auf unserem Fuß oder irgendwo. Und der alte Markus kommt raus. Der will gar nicht, aber der ist irgendwie noch da. Bin zwar getauft, aber der ist nicht ersäuft. Sagt mal Luther, der kann man nicht ersäufen, der steht immer wieder auf. Und jetzt merken wir, deshalb sagt Paulus, es geht nicht darum, dass dein Verhalten verändert wird, sondern ums Denken. Ich erinnere mich an eine junge Frau, die kam in den Gottesdienst, barfuß, war noch nicht viel da, man sieht, hat ein anderes Leben gelebt bisher, aber war im Gottesdienst, zerrissene Hosen, gut, heute ist es wieder modern. Aber sie war da im Gottesdienst und anschließend kam ein ehrwürdiger Mann zu mir und sagt, Markus, das passt nicht hierher, das musst du dieser Person sagen. Da sage ich, ich werde es nicht sagen und ich freue mich, dass die Marion hier ist. Könntest du dir vorstellen, dass wenn sie sich innerlich verändert, auch äußerlich mit der Zeit eine Veränderung geschieht? Ist nicht nur ihr äußeres Erscheinen eine innere Sprache von dem, wie es ihr wirklich geht? Und du willst sie einfach anpassen, dann passt sie hier rein. Aber eigentlich passt sie gar nicht rein. Das ist wie eine andere Welt. Und die Bibel und Jesus Christus und der Heilige Geist, der ist nicht an uns, in erster Linie, nicht an unsere äußere Veränderung interessiert, sondern verändere dein Herz. Es bestimmt dein ganzes Leben. Bestimmt dein ganzes Leben. Und deshalb können wir das eigentlich nicht immer wieder genug betonen. Und darum finde ich Kirche so genial. Weil hier kann Veränderung geschehen. Es gibt ja diesen Satz, die Kirche, die Ortskirche, die Kirche am Ort, die ist die Hoffnung der Welt. Und wenn ich heute hier bin, auch als Vertreter von Licht in Lateinamerika, dann sehe ich, wie diese Menschen irgendwie Hoffnung kriegen und noch manches vermischt ist mit anderen Dingen. Wenn unsere indigenen Leute da auf unserer Station sind, plötzlich sehen sie, wie da gibt es zum Beispiel Hähnchen zum Mittagessen. Und wenn sie zurückgehen nach dem Mittagessen in ihr Zimmer, dann legen sie einen kleinen Knochen irgendwo auf einen Balken. Da ist noch Aberglaube da. Und dann sagen wir schnell, aber am Abend, am Morgen beten sie, wir gehen Gottesdienst. Alles normal noch. Und irgendwie noch vermischt mit abergläubischen Dingen. Und jetzt, was machen wir? Das ist alles nicht erlaubt. Weg mit dem Zeugs. Unsere Leute haben das dann manchmal weggenommen. Am nächsten Tag war es wieder dort. Und das war ja wichtig. Wir meinen immer, wir müssen den Leuten all das, was nicht gut ist, wegnehmen. Damit dann alles, und nur, aber was bekommen sie dafür? Was wir lernen müssen ist, Menschen das zu geben, was Christus uns gegeben hat. Und daran zu glauben, dass der Heilige Geist von Toten auferweckt. Und dann werden die eines Tages ihre Knochen beiseite legen. Nicht, weil du gesagt hast, sondern weil sie es gemerkt haben. Natürlich kann ich dann auch mit ihnen darüber reden, dass du es nicht mehr brauchst und so weiter. Das kann ich alles auch tun. Aber ich muss es nicht einfordern, sondern der Heilige Geist wird es einfordern. Und ganz ehrlich, wie viele Dinge tun wir noch, die nennen wir heute christlich? Wer von euch hat einen Weihnachtsbaum? Der ist sehr christlich. Ich finde ihn nur nirgends in der Bibel. Und die würden sich an den Kopf greifen, unsere indigenen Freunde. Was machen die da in Europa? Die stellen einen Baum auf. Wo steht denn das in der Bibel? Merken wir. Die suchen Ostereier. Und das ist Auferstehung. Wo steht denn das? Versteht ihr? Wir haben Tradition und das ist gar nicht so schlecht. Ich will uns nicht den Baum wegnehmen und auch nicht die Ostereier. Aber wir sollten vorsichtig sein, dass wir denken, wir haben die reine Lehre, wir haben alles richtig, nur sie, die müssen wir noch richtig bekehren. Ich habe bei diesen indigenen Menschen tiefgläubige Menschen gefunden. Die sind ein Vorbild. Ein großes Vorbild, wie sie ihren Glauben leben wollen. Mit all ihren Möglichkeiten. Als ich das zweite Mal in Costa Rica sein konnte, haben wir da so ein Reservat besucht. Und da konnte ich bei der Kirche, das war so ein Holzverschlag mit Eisengitter vom Bau, dass die Affen nicht reinkommen. Und dahinter war das Pfarrhaus. Das Pfarrhaus bestand aus einer Holzhütte und einem Holzbett. Und da durfte ich mit meiner Frau schlafen. Ich habe morgen gewusst, wo ich überall noch Knochen habe und so. Weil keine Matte, nichts. Aber dieser Pastor dort hat uns das zur Verfügung gestellt. Und dieser Pastor, der hatte ein Jahr Schule. Aber war Pastor der Gemeinde. Ich sage nicht, dass es ist manches auch, was manchmal dann schwierig ist, was geschieht, das ist so. Wegen Lehre und so, dass alles vermischt wird, das ist manchmal problematisch. Aber er war Pastor. Und dann kam ein anderer dorthin, konnten sich eintragen für einen Bibelkurs. Und eigentlich war es vorgeschrieben, dass sie mindestens lesen konnten. Und da kam einer und hat sich angemeldet. Der konnte nicht mal recht das Blatt ausfüllen, seinen Namen hinschreiben. Da dachte ich schon, was ist denn, da stimmt wahrscheinlich was nicht. Und dann sagte uns nachher, meinem Kollegen, weil ich kann ja nicht Spanisch, brauche immer Übersetzung, sagte ihm, jetzt muss ich dann ganz gut die Ohren putzen, damit ich alles hören und aufnehmen kann, was da gesagt wird. Weil er war Analphabet, ein analphabetischer Pastor, kam bei uns in den Bibelkurs, war Pastor. Kann man das überhaupt? Ja Gott, was hast du dir da gedacht? Der war an keiner Uni. Der war nicht auf Krishna. Geht das? Ich will ja hier nicht sagen, dass das alles, dass es alles nicht gut ist. Aber wir merken, es relativiert plötzlich. Es relativiert plötzlich. Als ich dann nach Hause kam, kam ich da in den Gottesdienst. Und dann sagte ein Leiter da, der Leiter vom Gottesdienst, sagte mir, es war einer, der Musik machte und es war, ja, es tönte, aber eben, es war ein bisschen. Und dann sagte er, ja, ist das wirklich gut, dass er spielt und so weiter. Da sage ich, ich finde es ja gut, wenn man sich Mühe gibt, wie er das auch macht. Ja, die geben sich Mühe. Die holen das Beste raus, was sie rausholen können aus sich. Das ist super. Wenn sie sagen würden, ach, das ist ja nur in der Stammi, wir spielen ein bisschen und fertig, dann würde ich sagen, dann solltet ihr nicht mehr hierher kommen. Wir geben das Beste. Das meine ich damit. Und das Beste kann manchmal sehr fehlerbehaftet sein. Und der hat danach gespielt, diesen Gottesdienst. Dieser Mann hatte einen Schlaganfall, war perfekter Musiker vorher. Und ich habe gesagt, nein, der François wird hier spielen. Und war ziemlich fehlerhaft. Aber ihr glaubt nicht, wie der aufgeblüht ist. Er durfte wieder mal spielen. Man hat ihm wieder mal, er hat an renommierten katholischen Kirchen Orgel gespielt. Und jetzt kommt er nicht mehr wegen seinem Schlaganfall. Die Motorik, der hat aufgeblüht hinter dem Klavier. Und dann habe ich ihm, das hat mir geholfen, dieses Erlebnis in Costa Rica. Ich sagte, worauf legen wir oft den Wert? Der Wert liegt darauf, dass was ich habe, ich gebe das Beste von dem, was ich habe. Das gebe ich. Und das ist immer noch sehr begrenzt. Lasst euch verändern. Lasst euch umwandeln. Lasst euch umwandeln. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Dieser Vers nochmal. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob ihr etwas Gottes Wille ist. Ich habe zwei Dinge mitgenommen. Ich schenke es heute ihm, der Cajon spielt. Er kann wählen, was er will. Habe ich doch gedacht. Hä? Ich habe ihm was gegeben, konnte auswählen. Ich habe ihm zwei Metallstücke gezeigt. Eines war dünn und eines ist ein bisschen dicker und sogar rund. Ist vielleicht sogar ein bisschen schwerer. Und er hat trotzdem das genommen, was weniger schwer ist und dünner ist. Komisch. Wisst ihr warum? Das habe ich ihm gezeigt. Und so ist er. Er hat den 1-Euro-Stück genommen. Was, ist doch klar? Warum denn? Das ist doch genau das gleiche Metall. Und vielleicht kann man das wirklich noch für was Gutes gebrauchen. Ich weiß zwar im Moment nicht für was, aber es ist Metall. Es ist Metall. Aber was macht der Unterschied? Was macht den Unterschied? Die Prägung. Die Prägung macht den Unterschied. Plötzlich ist dieses Metallstück 1 Euro wert. Obwohl dieses wahrscheinlich vom Materialwert her, das ich hier in der Hand habe, mehr wert ist. Aber das ist mehr wert. Der 1 Euro ist mehr wert. Aber materiell ist das mehr wert. Kommen wir damit? Was ich sagen will. Das macht man schwierig, an den Schweizer versucht, was zu erklären. Ne? Prägung macht den Unterschied. Lasst euch verändern. Lasst euch in neue Menschen verwandeln. Gebt euch dieser Metamorphose hin. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dazu ist vielleicht nötig, Gottesdienst, Kleingruppe, Musik. Was ist das, was dir am meisten hilft, diese Prägung von Gott zu bekommen? Das ist nicht für alle das Gleiche. Und heute haben wir so viele Möglichkeiten, uns prägen zu lassen von dem, wie Gott uns haben möchte. Von dem, wie Gott uns haben möchte. Aber nicht, weil er uns so haben möchte, dass sie sagen, schaut mal, och, hä? Sondern weil Gottes Wunsch ist, dass zwischen dem, was wir zeigen, was wir nach außen geben und dem, was wir nach innen sind, dass das integer ist, zusammenpasst. Dass das zusammenpasst. Wenn unsere Leute auf der Station da in Costa Rica, die gehen mit viel Euphorie und mit viel Abenteuerlust dahin. Und wir werden jetzt mal zeigen, was ein Missionar ist. Haben Sie schon erzählt, wie das ist dort? Und da merkt man plötzlich, das sind nur Menschen. Und da kommt man einander näher. Und die wohnen dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wir haben hier eine Stunde und halten das einigermaßen aus miteinander. Aber die haben 7 Tage, 24 Stunden, machen am Morgen gemeinsam Gebet, essen gemeinsam, gehen vielleicht noch irgendwo gemeinsam in den Gottesdienst, immer gemeinsam. Könnt ihr euch vorstellen, dass es da auch manchmal Reibereien gibt? Könnt ihr vorstellen, ne? Aber die sind ja heilig. Wie wir. Dann merkt man, aha, man hilft einander, sich zu prägen. Sich zu prägen. Und plötzlich muss man lernen, geistliche Dinge zu tun oder umzusetzen, die man schon lange weiß. Die man schon lange weiß. Die Annalena, die kommt ja aus eurer Gemeinde, sie hat mir heute Morgen geschrieben. Ich habe gesagt, was machst denn du noch? Du bist ja, das ist ja nach Mitternacht. Dann sagt sie, ja, ich habe einen Kleinen im Bauch und der weckt mich immer wieder. Sehr aktiv und Trumble-Baby, schreibt sie. Aber sie hat ein tolles Wort auf ihrer WhatsApp-Seite. Und dort heißt es, hör auf, Gott zu sagen, wie groß deine Berge sind. Fang an deinen Berg zu sagen, wie groß Gott ist. Manchmal denke ich, das ist unüberwindbar, die Schwierigkeiten auch zwischenmenschlich. Vielleicht müssen wir manchmal lernen, weniger mit Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Als mit Gott über die Menschen zu reden, damit Veränderung geschehen kann. Ich bete. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass du selber der bist, der unser Leben in diesen Veränderungsprozess hineinnehmen willst. Und das ist eigentlich genial. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und manchmal sind es die schwierigen Momente im Leben, die uns helfen, aufzusteigen, auch wenn es nach Abstieg aussieht. Und darum sind wir so auf dich, Heiliger Geist, angewiesen, dass du uns die Ausdauer, die Geduld schenkst und oft auch die Liebe zu uns selber und zu den Nächsten schenkst. Dass du uns dir hilfst, zu vergeben den anderen und uns selber und uns rausholst aus der Anklage und dass wir uns verstehen, wir, die wir an dich glauben, sind die Gemeinschaft der Heiligen. Nicht, weil wir gleich denken, sondern weil wir den gleichen Gott haben. Amen.